Und nun der Rasenfunk.
Wir sind von unserem Weg absolut überzeugt und von dem werden wir auch nicht abrücken. Und das kam so rüber, so nach dem Motto, jetzt stellen wir alles in Frage, und so ist es bei weitem nicht. Sondern wir haben eine klare Idee, was wir hier beim VfL machen wollen, und davon sind wir hundertprozentig überzeugt. Es geht darum, Dinge zu adaptieren, sich weiterzuentwickeln, und das war heute ein defensiverer Ansatz, nicht hoch zu attackieren. Ich meine, wir haben doch ein paar Gegentore bekommen, und das bringt die Mannschaft weiter, wenn sie merkt, das können wir auch, wir können nicht nur eins, und das sind ganz normale Geschichten.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Das bringt eine Mannschaft weiter, wenn sie merkt, wir können auch verteidigen. So wie der VfL Bochum am Wochenende bei Rasenballsport Leipzig. Ihr erinnert euch, 0:0 mit 2 gehaltenen Strafstößen von Manuel Riemann. Das war gerade Thomas Letsch aus der Pressekonferenz nach dem Spiel. Und die findigen Hörerinnen und Hörer unter euch werden es schon herausgefunden haben. Wir wollen jetzt sprechen über den VfL Bochum im Schwerpunkt dieser Woche. Und dazu begrüße ich sehr herzlich bei mir Christoph Biermann. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Mensch,
danke,
das ist ja
für die Einladung.
Ja, Mensch, einmal hat es ja schon mal irgendwann geklappt, zur zweiten Liga, gefühlt auch schon 13 Jahre her, ich glaube ganz lange war es nicht. Ist ja schön, dass du zwischen all deinen Buchprojekten und so weiter noch Zeit für den Rasenfunk gefunden hast. Und du bist ja auch im Podcast zu hören, sag doch mal, wo man dich hören kann und ja auch unterstützen.
Ja, ich mache zusammen mit Raphael Honigstein unter dem Namen Beer and Honey. Jetzt können intelligente Leute überlegen, wie der Name wohl zustande gekommen ist. Einen kleinen, bescheidenen Nischen-Podcast. Und zwar reden wir jede Woche über die Bundesliga, manchmal auch über die Champions League und die natürlich auch die deutsche Nationalmannschaft in Englisch. Also für ein englischsprachiges Publikum draußen in der Welt. Ein paar deutsche Hörer haben wir auch, das weiß ich. Aber wirklich lustigerweise vor allen Dingen viele Hörer in den USA. Also USA ist für uns der größte Markt.
Oh, warum seid ihr noch nicht auf USA-Reise gewesen? Habt ihr schon mal nachts um 2 Uhr gesendet für euren Großmarkt?
Nee, wir haben noch nicht das haben wir noch nicht gemacht. Und aber ich finde es wirklich erstaunlich. Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass es vielleicht so vor allen Dingen Leute aus England sind. Ich glaube, die sind dann auf Platz 2. Aber es sind vor allen Dingen US-Amerikaner. Und die sind auch wahnsinnig dedicated. Also wir haben schon auch finanzielle Unterstützung bekommen. Also so, weil wie gesagt, ich habe es schon gesagt, sehr nischig das Ganze. Und dann denkt man auch, lohnt sich das weiterzumachen und Kosten und dies und das. Und dann kamen da hilfreiche Menschen um die Ecke und sagten, ihr müsst unbedingt weitermachen, wir schicken euch echtes Geld.
Das ist ja... Ja, aber das heißt quasi, ihr seid eigentlich die perfekten Gesprächspartner, wenn es dann darum geht, irgendwann mal zu klären, internationale TV-Rechte werden ja auch neu vergeben. Jetzt haben sie 38 Millionen, mussten sie einsparen, weil NFT schiefgegangen ist. Wer hätte damit rechnen können? Aber 12 Millionen mehr erwarten sie aus internationalen TV-Rechten. Und ihr wärt ja eigentlich dann der Seismograf, an dem wir ablesen könnten, wie steht es denn um die Bundesliga im Ausland?
Ja, das ist auch ganz interessant, gerade mit den Fernsehrechten in den USA. Und zwar hat die, ich weiß gar nicht genau, wann die da auslaufen. Das ist relativ bald. Die DFL hat den letzten US-Fernsehvertrag unterschrieben, zum Zeitpunkt, als da die Kurse noch nicht nach oben gegangen sind. Und dann kam danach La Liga, und die haben schon einen wesentlich höheren Vertrag abgeschlossen, von der Premier League, die dann da so einen Fabelvertrag gemacht hat, mal ganz abgesehen. Aber die laufen ja eh außer Konkurrenz. Und ich glaube, wenn die DFL den nächsten Fernsehvertrag macht, wird der deutlich höher dotiert sein als bislang in den USA. Also hierzulande sieht es ja ein bisschen komplizierter aus.
Ja, und ich meine, er müsste auch deutlich höher dotiert sein. Also für alle diejenigen, die sich dafür die Zahlen interessieren, also La Liga, glaube ich, 700 Millionen, Premier League 2,4 Milliarden, das ist sogar mehr als der nationale TV-Vertrag, Bundesliga 200 Millionen, so summa summarum für alle internationalen Rechte, haben wir im Tribünengespräch zum DFL-Investor, haben wir das alles besprochen, werde ich mal verlinken. Aber hast du dann auch mitbekommen, es geht jetzt immer noch nicht um den VfL Bochum, aber es interessiert mich so sehr, mir wurde jetzt schon mehrmals geschrieben von Menschen, die in den USA waren, dass ESPN, die ja dort die Rechte haben, ganz oft eine interessante Spielauswahl haben. Also da werden Bayern und Dortmund werden gezeigt, aber dann auch ganz schnell mal der HSV zum Beispiel aus der zweiten Liga und ansonsten gar nichts aus der ersten Liga. Hast du das auch schon mitbekommen?
Nee, da habe ich nicht. Finde ich aber auch interessant, dass du das erzählst. Also es, von unseren Hörern zum Beispiel haben wir noch nicht die Aufforderung bekommen, mach doch mal mehr über Schalke oder dem HSV oder Hertha oder irgendwie sowas, was ja auch so sein könnte. Also wir merken schon, dass auch da das Interesse erstmal Bayern, Bayern, Bayern und dann Dortmund und dann kommt so langsam der
VfL Bochum.
Der Rest und eben, wie gesagt, ich behellige ja die Menschen dann mit mehr zum VfL Bochum, als man, als vielleicht manchmal richtig wäre.
Ach, naja,
aber dann bremst Raphael mich aber auch. Also von daher.
Eben, das zum einen, du hast deinen Bremser mit dabei. Außerdem darf man ja nicht nach kapitalistischen Maßstäben sprechen über Fußball. Das, dann dürften wir hier jetzt gar nicht so lange rumplaudern, sondern da müssten wir jetzt schon bei der aktuellen USA-Reise der Nationalmannschaft sein. Und das muss ja nicht sein. Also Beer and Honey, hört rein, liebe Hörerinnen und Hörer und alle diejenigen, die, ich weiß, der Rasenfunk wird auch zum Teil in den USA gehört, logischerweise dann von deutschsprachigen HörerInnen, schickt mir mal gerne so eine Übersicht, was ESPN so zeigt. Ich wollte das immer mal als so kleines Datenprojekt machen und wäre ehrlich gesagt nicht dazugekommen zwischen all den Sendungen. So, man würde es nicht erwarten, aber wir wollen eigentlich über den VfL Bochum reden und über die aktuelle Lage in der Liga. Und da blickt man auf die Tabelle und sieht Rang 16. 4 Punkte sind es bisher, die wurden allesamt aus Unentschieden gesammelt. Das heißt, Bochum ist eins von 3 Teams, das noch nicht gewinnen konnte in dieser Saison. Wie würdest du denn, wenn wir mal so ganz allgemein auf das Tabellenbild blicken, die aktuelle Lage einschätzen beim VfL?
Das ist irgendwie schon okay. Was allerdings das Bild so ein bisschen verwirrt, ist, dass die Leistungen so grotesk unterschiedlich gewesen sind. Also dieses 0:0 am letzten Wochenende in Leipzig, da hatte ich auch die Gelegenheit, mir das Spiel im Stadion anzuschauen. Das war schon sehr okay. Natürlich überstrahlt von diesen beiden Elfmetern, die Manuel Riemann gehalten hat, wovon der erste, finde ich, so sehr, sehr soft gewesen ist. Aber darüber hinaus hat der VfL da relativ wenig Torgelegenheiten zugelassen. Und das war gut, nachdem sie ja in den beiden Spielen vorher 10 Gegentore bekommen hatten. Und zwar 7 in München, also was schon sehr, sehr schlimm war. Auch wenn die Bayern da einen guten Tag hatten und dann beim 1:3 gegen Mönchengladbach nochmal 3 weitere. Und das war wirklich eine Leistung, die ja auch Thomas Letsch als Katastrophe bezeichnet hat. Und von daher ist es so ein bisschen ein seltsames Bild. Die Saison hat ja angefangen mit einer Niederlage im DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld, die, wie wir ja jetzt sehen, auch in der dritten Liga nicht richtig Bäume ausreißen. Dann ging es weiter mit einem 0:5 in Stuttgart, was sich natürlich inzwischen schon wieder so ein bisschen relativiert.
Tut ein bisschen weniger weh mit jeder Woche, ja.
Und dann gab es ja 3 Unentschieden, wo sie wirklich auch gut gespielt haben. Gegen Dortmund, in Augsburg und gegen Frankfurt. Und vielleicht hätten sie das eine oder andere von diesen 3 Spielen sogar gewinnen können. Und dann wiederum dieser Einbruch. Von daher ist das ist sehr inkonsistent, das Ganze.
Ich meine, der große Vorteil ist, dass jetzt nicht alle anderen Teams da unten gerade am Rennen sind. Also man hat ja noch Mainz und Köln gerade hinter sich, aber eben so vermeintliche direkte Konkurrenten wie Heidenheim, wie Darmstadt, die konnten alle schon Punkte sammeln. Ich habe das Gefühl, das kommt mit dazu, zu der Schärfe der Kritik, die es dann doch manchmal am VfL jetzt schon gab, eben weil diese Ausschläge so groß waren. Woran glaubst du, liegt das? Also wir wissen, dass der VfL doch einige Dinge verändert hat. Die Grundspielidee ist schon gleich geblieben, aber allein diese pendende Vierer-Fünfer-Kette, die es da gibt, dass da einer im Aufbau nach vorne schiebt, da wurde allein in der Vorbereitung wurden, glaube ich, 3 verschiedene Varianten davon ausprobiert und jetzt hat man auch schon wieder mehrere gesehen. Also ist das ein Teil der Erklärung, dass der VfL letztlich noch in so einer Findungsphase ist?
Ich habe genau diese Frage am Samstag Thomas Letsch auch gestellt. Also es gab noch mal so eine kleine Runde nach der Pressekonferenz, wo man noch so ein bisschen sprechen konnte. Und er hat genau das gesagt. Und seine erste Antwort war, naja, wir sind halt der VfL Bochum. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist aber vielleicht jetzt ein bisschen wenig als Erklärung dafür. Und dann sagte er, und das stimmt auch, und das ist übrigens ganz interessant, dass wir das bei vielen Mannschaften sehen, die eben keine Spitzenmannschaften sind, dass man ganz oft von Einzelereignissen im Spiel relativ stark beeinflusst wird, wie es dann weitergeht. Also ganz oft hat man schon das Gefühl, bei diesen Mannschaften, also dass man schon nach 5 Minuten ungefähr ahnt, wohin die Richtung geht. Und das war zum Beispiel, er erzählte das so, dass sie eigentlich wahnsinnig optimistisch nach München gefahren seien und irgendwie sich gut fühlten und hatten ja auch, wie gesagt, vorher 3 starke Spiele gemacht. Und dann hatten die Bayern schon nach 30 Sekunden oder sowas die erste Torchance und nach 2 Minuten stand es 1-0. Und dann damit zerfiel das dann ganz schnell. Also diese Mannschaften sind oft auf so einem dünnen Eis unterwegs und manchmal, wie gesagt, wenn man gut ins Spiel reinkommt, dann trägt einen dieses Eis etwas weiter und es wird etwas dicker oder so, wenn das das richtige Bild ist, oder eben anders. Das war jetzt eben in dem einen oder anderen Spiel so. Aber um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, diese viel diskutierte, ist sozusagen von der letzten auf diese Saison zu viel verändert worden, durch die Umstellung von einer Viererkettenabwehr auf eine Dreier-Fünferabwehr. Ich glaube das nicht, dass das entscheidend ist. Der Versuch, in vielen Spielen extrem hoch zu pressen, ist mal aufgegangen und mal weniger aufgegangen. Man muss halt auch sagen, dass eigentlich der VfL für diese Spielweise nicht unbedingt die perfekten Spieler hat. Also wenn du dir anschaust, der fußballerisch beste Kicker beim VfL ist Kevin Stöger, der Österreicher, der immer mal wieder eine gute Idee hat. Aber der ist nicht das, was man Pressing-Monster nennen würde. Und Anthony Lozia ist ein wunderbarer Spieler, also sicherlich der von VfL-Fans am meisten verehrte Spieler, weil er seit so vielen Jahren einen wunderbaren Job im Mittelfeld des VfL macht. Aber der ist zum Beispiel auch nicht sonderlich schnell und der ist jetzt auch nicht eben ein klassischer Pressing-Spieler. Den hatten sie gekauft mit Matusz Bero, einem slowakischen Nationalspieler, mit dem Thomas Letsch bei Vitesse Arnheim schon zusammengearbeitet hat. Und der ist wirklich toll. Der hat genau das. Der hat auch vieles darüber hinaus mehr. Aber der hat sich jetzt im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach verletzt und wird sicherlich noch 6, 7, 8 Wochen fehlen. Also kurzum, um das so zusammenzufassen, diese Umstellung, die hat schon funktioniert, aber wie gesagt, es ist jetzt auch nicht die perfekte Mannschaft, um immer hoch zu pressen. Und deshalb war dieser Angang, den Bus zu parken, wie das in Leipzig der Fall war, sicherlich der richtige.
Ja, ich meine, es war ja auch genau das Gegenstück zum Bayern-Spiel, wo man eben hoch angelaufen ist und dann schon eben, du sagst es ja, nach 30 Sekunden, Alphonso Davies ist einfach einmal durchgelaufen durchs Pressing, hat geflankt und da hätte eigentlich schon das 1-0 fallen müssen durch Choupo-Moting, glaube ich. Und aber alle, die ersten drei Treffer sind alle so gefallen, dass sich Bayern einfach durchgespielt hat durch das Pressing, gar nicht mit Pässen, sondern eher mit Dribblings, so wie es halt Bayern macht. Und dann war alles offen. Das gab es jetzt gegen Leipzig nicht, da hat man sehr tief gespielt. Ich glaube aber, dass solche Spiele auswärts in München, auswärts in Leipzig und ich meine gerade gegen München, man hat jetzt zum dritten Mal, glaube ich, 0-7 verloren innerhalb der letzten drei Jahre. Also das ist
genau, man kann das ja auch, Entschuldigung, ja, dass dir da ins Wort falle, man kann das jetzt vielleicht auch als gutes Zeichen nehmen. Immer wenn wir in München 0-7 oder gegen Bayern 0-7 verloren, ein Spiel war ja zu Hause, wird die Klasse erhalten. Wenn das so ist, kann das gerne in den nächsten 10 Jahren so weitergehen.
Ja, wir drücken mal die Daumen für den VfL. Was dagegen spreche, und das glaube ich ist dann eher ein Spiel, was eher dann auch erklärt, warum manche dann doch auch schon sehr, nicht nur die Augenbrauen gehoben haben, sondern auch den Mund aufgemacht haben, ist dann sowas wie das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, eben direkt nach diesem 0-7. Du spielst gegen Gladbach, Gladbach selbst ein Team, das nicht aus einer Stärkephase herauskommt, sondern noch viel, viel mehr Empfindungsprozess sich noch befindet. Und dann spielst du vor allem eine erste Hälfte, in der du eigentlich viel deutlicher als 0-3 hinten liegen müsstest. Es liegt allein an der Chancenverwertung von Borussia Mönchengladbach, dass dieses Spiel nicht in ähnliche Sphären geht wie das beim FC Bayern. Und mein Eindruck ist, dass vor allem solche Spiele oder vor allem dieses Spiel, also der Auftakt in Stuttgart noch, da konnte man noch sagen, Mensch, wenn wir die Chance gemacht hätten in der ersten Minute, vielleicht wäre es anders gelaufen. Und aber eben dieses Gladbach-Heimspiel so daneben gegangen ist. Wie blickst du denn auf diese Partie? Weil gerade die Heimspiele spielen ja auch eine besondere Rolle beim VfL.
Das ist völlig richtig. Ich habe auch, das Spiel habe ich vom Fernseher gesehen und muss sagen, dass ich konsterniert vom Fernseher gesessen habe. Vielleicht muss ich jetzt mal überhaupt generell mal sagen, der ein oder andere wird es ahnen, dass ich durchaus mit dem VfL Bochum sympathisiere und das bald schon 5 Jahrzehnte lang. Also von daher, ich gucke mir das halt sehr, sehr viel und sehr, sehr genau an. Und da war wirklich dieses Gladbach-Spiel ein kompletter Tiefschlag. Und da muss ich auch sagen, habe ich auch an dem Trainer gezweifelt. Also ich habe ja eben schon gesagt, dass Matthäus Bero sich in diesem Spiel verletzt hat, relativ früh. Und dann hat Thomas Letsch Antwi Adjei eingewechselt, also für einen Achter mit, ich sag jetzt mal, defensiv gehen. Ein Außenbahnspieler hat dann Takuma Asano ins Zentrum zurückgezogen und damit waren alle Türen und Tore erst recht offen und Gladbach konnte kontern, Gladbach konnte mit langen Bällen spielen und du hast es genau gesagt, hat eine Fülle von Torchancen herausgespielt, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Und da hätte ich mir vom Trainer wirklich eine Reaktion gewünscht, und zwar relativ schnell, wenn man sieht, Moment mal, halt, das funktioniert jetzt hier nicht. Da muss man halt die Bremse ziehen und vielleicht nochmal einen zusätzlichen echten Mittelfeldspieler einwechseln oder die Anweisung geben, etwas tiefer zu attackieren, wie auch immer. Da würde ich schon so weit gehen und sagen, dass das dann auch ein Stück von Thomas Letsch vercoacht gewesen ist, aber aber insgesamt würde ich sagen, es gab nicht so viele Spiele, wo man gedacht hat, Mensch, da hat jetzt aber der Trainer mal komplett daneben gelegen.
Jein, würde ich sagen. Also ich glaube, mein Eindruck bisher aus den Spielen war, es gibt halt eine Schwachstelle beim VfL, die relativ leicht aufzudecken ist. Und das ist der Raum hinter den aufrückenden Außenverteidigern, vor allem auf dem rechten Flügel. Also Felix Paslak geht da eben sehr weit nach vorne. Masovic, manchmal gab es die Variante, dass Masovic im Ballbesitz auf die 6 vorschiebt. Manchmal war die Variante, dass er eher so auf rechts rausschiebt. Aber de facto war es immer so, gewinn den Ball und spiel den Ball eben auf diesen Flügel. Wenn du dann halbwegs schnellen Spieler hast, dann wird er vor Felix Paslak in diesen Raum reingelaufen sein. Und das ist ja auch etwas, was er durchaus immer wieder verändert hat. Also Paslak, Wittek, die beiden Neuen, die ja auch erst zu dieser Saison gekommen sind, ganz häufig waren diejenigen, die ausgewechselt wurden in der Halbzeit, dann wurde umgestellt. Auch jetzt bei Rasenballsport Leipzig, da hat man mit der Vintage-Formation eigentlich gewonnen, Gamboa und Soares wieder auf den Flügeln. Bin ich dazu kritisch, wenn ich sage, dass man es sich eigentlich kaum erlauben kann, so eine klare, offensichtliche Schwachstelle zu haben, bei allem Positiven, was natürlich Felix Paslak auch offensiv machen kann. Aber ich habe das Gefühl, da hat man den Gegnern auch eigentlich deren Matchplan eigentlich so ein bisschen hingelegt.
Es ist sicherlich so, dass das eine Schwachstelle ist und dass du die richtig benannt hast. Auf der anderen Seite ist das halt bei Mannschaften wie dem VfL Bochum, das ist immer ein bisschen das Prinzip der kurzen Decke. Du ziehst hier dran, dann gucken die Füße raus oder du machst dir die Füße zu und dann funktioniert das andere nicht. Und natürlich ist eben dieses hohe Pressing ist riskant. Es gibt sicherlich bessere Spieler dafür als Wittek und vor allen Dingen Paslak. Aber dafür haben sie durchaus, auch gerade Wittek hat auch nach vorne eben relativ viel gebracht. Also es ist ja bei jeder Fußballmannschaft das Problem, dass du irgendwie diese ganzen Dinge ausbalancieren musst zwischen Offensive und Defensive. Ich finde, man sieht es gerade wahnsinnig schön bei Borussia Dortmund, die manchmal eben toll angreifen und dann wieder gruselig verteidigen. Und wenn sie dann ordentlich verteidigen, dann kriegen sie nicht so richtig was nach vorne. Und das ist eine Mannschaft mit einem natürlich ganz anderen Etat. Das zurechtzufummeln, das wird sicherlich auch die Aufgabe für Letsch und den VfL Bochum in der nächsten Zeit sein. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er zum Beispiel beim nächsten Spiel, was ja wieder ein Auswärtsspiel, wieder bei einem nominell überlegenen Gegner, was ja sowieso die meisten in der Liga sind, nämlich in Freiburg sein wird, diese Buspark-Variante mit dem, wie du das so schön sagst, Vintage-Außenverteidigern Danilo Soares und Christian Gamboa ausprobieren wird. Also auch Schlotterbeck hat zum Beispiel als zentraler Spieler in der Dreierkette in Leipzig wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und dafür ist ja dann Masovic geopfert worden, der dann auf der Bank saß. Also das ist schon ein Gewurstel und Gefummele, aber das ist es ja auf eine Art jedes Jahr.
Ja, aber da haben wir halt den interessanten Effekt, im Jahr Nummer 3 fühlt sich das dann anders an als im Jahr Nummer 1 und da reagiert dann vielleicht auch das Umfeld manchmal schon, zumindest in Teilen anders. Wenn wir jetzt eh schon so viel über einzelne Spieler sprechen, wo siehst du denn Stärken des Kaders und wo gibt es noch Schwächen?
Also ich finde, dass sie eigentlich insgesamt schon okay eingekauft haben. Also ich habe insgesamt das Gefühl, dass das spielerische Niveau besser geworden ist. Auch mal die Möglichkeit, etwas spielerisch zu lösen durch die neuen Spieler. Was auch interessant war, dass jetzt in Leipzig zum Beispiel Philipp Hofmann nicht mehr vorne der Wandspieler oder was weiß ich, wie man, das ist eher so eine Art Holding Nine oder sowas, der Mann, den man lange anspielt und dann hofft, über die zweiten Bälle nachzurücken, sondern dass das Gonzalo Paciencia gewesen ist, der das, finde ich, wahnsinnig gut gemacht hat. Also wo man dann gesehen hat, der hat dazu die Physis, an der ist aber auch technisch noch gut. Das heißt, dann kommen da irgendwelche Bälle angeflogen und die stoppt der dann halt auch wirklich tot. Und dann die ja durchaus guten Innenverteidiger von RB hatten da durchaus Probleme damit. Das ist alles so gemischt. Also irgendwie krasse Stärken. Fangen wir mal beim Torwart an. Also natürlich ist dieser Torwart irgendwie spektakulär, Manuel Riemann, aber der hat halt auch immer wieder Bolzen drin. Also da finde ich übrigens, dass Letsch eigentlich über Strecke einen ganz guten Job gemacht hat, weil was bei Riemann halt auch oft wahnsinnig genervt hat und nicht nur mich, sondern auch insgesamt das Publikum ist, dass der dann, wenn der so on fire ist, also einerseits ständig irgendwie die Welt zusammenschreit und seine Mitspieler auch, und das nervt dann, glaube ich, schon. Es ist irgendwie einerseits Folklore, auf der anderen Seite nervt es eben auch. Und dass er dann, wenn er so aufgeregt ist, die Bälle irgendwo hinpölt, gerne mal in Seiten aus oder dem Gegner in die Füße oder sonst was. Und das hat er, da hat er sich deutlich verbessert. Ich finde, eine richtig gute Verstärkung ist auch Bernardo, der ja aus Salzburg gekommen ist. Also bei dem hat man schon das Gefühl, dass da ein absolut Bundesliga-tauglicher Spieler dazugekommen ist. Bero ist für mich eigentlich aus den Eindrücken der ersten Spiele die Verpflichtung gewesen. Deshalb ist das bitter, dass er jetzt fehlt. Und klar, du hast dieses Tempo von Asano, du hast das Tempo von Antwi Adjei und so, wobei beide jetzt auch noch nicht so, also vor allen Dingen Antwi Adjei, noch nicht so richtig in Superform sind. Also das ist eine Mannschaft, die ja, letztendlich ist es ja eine Mannschaft ohne Stars. Also dass man jetzt sagen kann, das ist jetzt der, also klar, Anthony Lozia ist sowas wie der spirituelle Führer des Ganzen, aber dass das jetzt irgendwie so eine Mannschaft ist, die wo so Spieler herausleuchten, an denen sich alles, um die sich alles sammelt, das kann man ja nicht sagen.
Ja, und dazu kommt ja noch das mit Moritz Broni Quarteng, der eigentlich zumindest teuerste Einkauf.
Richtig.
18 Minuten, glaube ich, bisher gespielt hat.
Ja, der war ja, genau, man wusste, dass er quasi angeschlagen zum VfL Bochum kommt und hat auch gedacht, dass das einen Moment dauert, möglicherweise nicht so lange. Wenn man dann liest Schambeinentzündung, dann schlägt man schon die Hände über dem Kopf zusammen, weil das ist irgendwie immer noch eine Gruselverletzung, weil sie so schwer zu behandeln ist. Und aber wie gesagt, jetzt hat er am Samstag in Leipzig zum ersten Mal besagte 18 Minuten gespielt. Und dann wollen wir mal sehen, was dann in den nächsten Wochen und Monaten noch dazu kommt.
Ja, aber du weißt ja, Christoph, der Counter läuft, jetzt ist er schon 18 Minuten torlos. Also da sehe ich schon das nächste Problem.
Nicht beim VfL Bochum. Ich glaube, wo der Torlos-Counter eher läuft, ist bei Philipp Hofmann. Mhm. Die meisten Leute verstehen schon, dass dessen Rolle nicht nur die des Torjägers ist, sondern eben dieses Spielers, den man in der Spitze anspielen kann und der dann auch Bälle verteilt von vorne aus. Aber naja, der hat jetzt auch schon lange kein Tor mehr geschossen. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten er jetzt torlos ist. Und wie gesagt, jetzt hat er in Leipzig 90 Minuten draußen gesessen und ist auch sehr bedroppelt aus dem Stadion weggeschlichen.
Ja, man hatte auch das Gefühl bei Philipp Hofmann, also er war ja immer schon ein Spieler, wo nicht jede Aktion klappt. Und du hast ja schon ganz gut im Kontrast zu Paciencia, glaube ich, konnte man auch etwas über Philipp Hofmann erfahren. Aber was immer sehr gut bei ihm funktioniert hat, fand ich, war das Timing beim Absprung zum Kopfball, um eben einen langen Ball zu verlängern. Und oft ja auch sogar oft aus einer Bewegung heraus. Also die langen Bälle, Riemann schlägt die ja meistens irgendwie diagonal, ist ja auch besser so, weil dann kann eben auch Hofmann sich vor den Gegenspieler schieben, wenn er da hinläuft. Und das war so ein bisschen off. Ich könnte es jetzt nicht, also mit Statistiken kann man es jetzt gar nicht so genau belegen, weil Passquoten waren bei ihm jetzt nie so wahnsinnig gut, dass man sagen könnte, Mensch, das ist richtig runtergegangen. Aber das war so der Eindruck, den ich hatte bei den Spielen, die ich gesehen habe. Und da das eben so ein wichtiges Element beim VfL Bochum ist und das aber gleichzeitig auch eine Sache ist, die hat ja eher mit Form zu tun als mit Talent. Wenn du es grundsätzlich kannst, dann müsstest du es eigentlich auf den Platz bekommen. Das finde ich ist das, was bei ihm am meisten gefehlt hat, und alle anderen werden dadurch auch schlechter, denn es waren ja eben dann ein Asano oder ein Antwi Adjei, die dann in diese Kopfballablagen reingesprintet sind, und deswegen hatte man manchmal das Gefühl, egal was sie heute machen, wenn jetzt nicht irgendwie durch einen Standard ein Tor fällt, dann wird heute nichts mehr passieren offensiv.
Ja, du sagst es ja richtig, dass es sicherlich eher im Moment eine Formsache oder seit einiger Zeit eine Formsache ist. Er hat ja letztes Jahr, also mit riesigem Abstand, ich habe jetzt die Zahlen nicht zur Hand, die Zahl der Kopfbälle, die er gemacht hat, das war sowas wie
214 Kopfballduelle waren es. Auf Platz 2 war Kevin Behrens mit 176.
Also, ne, also das ist eben, genau. Und also das ist schon ein sehr spezielles Kopfballungeheuer, dieser Philipp. Das erzählt natürlich aber auch viel über die Spielweise des VfL Bochum. Mhm. Wahrscheinlich, wenn man dann die Zahlen noch weiter aufsplittert, würde man feststellen, dass das ganz viele Bälle von Manuel Riemann kamen und es vielleicht so die engste Torwart-Mittelstürmer-Connection der Bundesliga war oder sowas.
Ja, Manuel Riemann bei der Progressive Passing Distance auch bei 36 Kilometer müsste es ja dann sein. Nee, ist eigentlich fast zu wenig. Auf jeden Fall Platz 2, Marc Flecken mit 25.402 Metern. Also da auch 11.000 quasi Unterschied. Also genau das, was du sagst. Es war
das. Und das ist natürlich auch ein bisschen was, und da sind wir jetzt wieder beim Prinzip der kurzen Decke, das ist natürlich auch ein bisschen was, was Letsch versucht zu dieser Saison zu verändern, dass es nicht nur über lange Bälle geht, weil diese langen Bälle haben natürlich auch ein starkes Zufallselement, selbst wenn man eben einen so guten Spieler wie Kopfballspieler wie Hofmann da vorne drin stehen hast, der ist halt ganz viel von weg. Und wenn du dann mit diesen Wingbacks spielst, die dann eher durch eine Dreierabwehr abgesichert sind und so, dann kann man ja die Hoffnung haben, dass man mehr nach vorne kommt. Und wenn du mal in die Statistiken schaust, wird man ja erstaunlicherweise feststellen, dass der VfL in dieser Saison die 5 oder 6 meisten Torschüsse abgegeben hat. Mhm. Also Bayern hat die meisten, 140, Leverkusen, Gladbach, Stuttgart und dann kommt schon der VfL Bochum mit 103 Torschüssen. Und das ist, da wird man jetzt normalerweise nicht drauf kommen. Und das ist sicherlich auch ein Wert, der deutlich höher ist als in der letzten Saison. Also Prinzip kurze Decke.
Ja, Prinzip kurze Decke, aber bei den Torschüssen, da merkt man eben auch schon, das ist halt dann so der Klassiker, je tiefer du in die Statistik reingräbst, desto mehr differenziert sie sich aus. Also die Zahl ist extrem hoch, aber bei den Prozentpunkten der Schüsse, die dann auch aufs Tor gehen, ist Bochum letzter, noch hinter Augsburg und man möchte in keiner Kategorie, in keiner statistischen Kategorie hinter Augsburg liegen in dieser Saison. Und das erklärt sich dann damit, wenn man guckt, die durchschnittliche Entfernung zum Tor, die liegt bei 19,5 laut FB.com und das sind die Yards, also das sind nicht die Meter. Das ist auch die höchste Distanz aller Teams in der Liga. Also sprich, man schießt sehr oft, aber eben sehr oft auch aus ungünstigen, weiten, entfernten Positionen, weil ich das Gefühl habe, könnte man ja hier auch gleich nachgucken, in den Strafraum hinein kommt der VfL nicht mehr so regelmäßig wie in der letzten Saison. Ist da ein bisschen die Flankenqualität ein Thema? Hat sich da was verändert, deiner Meinung nach?
Also da müsste man, ich habe jetzt die Zahlen, wie viele Flanken geschlagen worden sind, wie viele Flanken angekommen sind, die habe ich jetzt leider nicht auswendig parat. Gefühlt würde ich dir zustimmen, was auch so ein bisschen die Erfolglosigkeit von Philipp Hofmann vor dem Tor vielleicht mit erklären würde. Aber das habe ich jetzt leider nicht so zur Hand und zur Qualität der Schüsse, das ist ja richtig. Also das sind viele aus unguten Positionen, weshalb ja auch jetzt der Expected Goals Wert nicht durch die Decke gegangen ist.
Ja, und ich muss auch sagen, mein Eindruck hat mich da getäuscht. Ich habe schnell die Statistiken bei fbref.com mir angeschaut. Letzte Saison hatte man pro Spiel 20,1 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. Diese Saison 19,4. Also sprich, da ist mein Eindruck auch einfach zu negativ geprägt. Vielleicht, weil es eben diese Ausschläge gibt. Und dann merkt man sich, glaube ich, auch eher die schwächeren Spiele als eben die, wo man dann eben mitgehalten hat mit Borussia Dortmund zum Beispiel. Was mir allerdings auch aufgefallen ist, ist, ich habe das Gefühl, dass Thomas Letsch diese ganze Situation, er moderiert das zwar weiter in seiner für ihn bekannten ruhigen Art nach außen. Ich nehme allerdings manchmal auch so eine, leichte Genervtheit war. Also ich sehe immer nur die Spieltagspressekonferenzen, aber gerade bei taktischen Fragen oder bei der Frage, Mensch, muss jetzt nicht mal was passieren? Und er sagt dann so, ja, natürlich wird was passieren, was erwartet ihr denn? Ich habe so das Gefühl, ein bisschen etwas hat sich da auch in seinem Auftreten verändert. Ist dir auch etwas in dieser Hinsicht aufgefallen und wie hat er auf dich in Leipzig jetzt gewirkt?
Nee, also ja, natürlich. Also wenn du irgendwie, vor allen Dingen am Anfang der Saison, war das ja das Riesenthema nach diesem Ausscheiden in Bielefeld und dem 0:5 in Stuttgart. Ja, können die das denn überhaupt mit dieser Dreier-Fünfer-Kette? Und dann kommen immer die Fragen, ist das nicht der Fehler? Und wenn vor allen Dingen, das ist ja dann auch interessant, wenn du eigentlich deine Einkäufe danach machst, also du hast ja, wir haben ja schon Paslak, Wittek und so weiter erwähnt, dass du quasi keine Außenverteidiger für eine Viererkette, sondern Wingbacks für eine Dreier-Fünfer-Abwehr kaufst, und entsprechend auch Bero irgendwie, der ja auch in dieser Logik eingekauft worden ist, dann steht man da ja plötzlich und denkt, boah, die haben aber jetzt komplett die falsche Abfahrt genommen und haben eine Idee, die nicht aufgeht, aber die haben die Spieler für die Idee, die nicht aufgeht. Und was machen wir denn jetzt eigentlich? Also das war am Anfang schon ziemlich aufgeregt. Und das ist dann vor allen Dingen nach dem 1:1 gegen Borussia Dortmund ist es eigentlich abgeräumt gewesen zum gewissen Teil. Nach diesem 2:2 in Augsburg, dass sie eigentlich gut hätten gewinnen können, sogar ja, noch mehr. Und das wird jetzt irgendwie immer mal wieder kommen. Und klar, wenn du natürlich wie jetzt gegen Borussia Mönchengladbach im Wortsinne in dein Unglück läufst nach vorne, dann finde ich, darf man dem Trainer da auch zu Recht mal eine Frage danach stellen. Und diese Fragen werden, glaube ich, auch intern sehr, sehr deutlich gestellt und sehr, sehr deutlich diskutiert. Also, aber, und das nervt natürlich auch einen Trainer, klar. Mhm. Aber insgesamt erlebe ich ihn jetzt nicht als so dauergereizt oder dauergenervt.
Und wie blickst du so generell auf das, was er da beim VfL Bochum bisher geleistet hat? Man darf ja nicht vergessen, man kommt von Thomas Reis. Und da gruselt es jetzt manche da draußen. Andere bekommen Herzschmerz vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber wie bewertest du die generelle Arbeit von Thomas Letsch?
Also, um ein Wort zu Thomas Reis zu sagen, also die Umstände seines Abgangs, die waren natürlich katastrophal. Mhm. Aber Thomas Reis ist natürlich in einem historischen Moment für den VfL Bochum, oder beziehungsweise er hat einen historischen Moment oder ein historisches Momentum für den VfL Bochum geschaffen, als er in einer ein bisschen komplizierten Situation in der zweiten Liga die Mannschaft komplett umgekrempelt hat und dann in der Saison darauf den Aufstieg geschafft hat und den Klassenerhalt und so weiter. Das war schon sehr besonders. Der Fußball passte auch dazu, den er hat spielen lassen. Aber die Geschichte war dann an vielen Enden auserzählt, als er dann letzte Saison gehen musste. Und ich finde, dass Thomas Letsch das insgesamt gut gemacht hat. Aber man darf auch nicht vergessen, meiner Meinung nach war der VfL Bochum in der letzten Saison die schlechteste Mannschaft. Wenn du dir die Qualität der Spieler anschaust, es ist dann sehr, sehr viel gut gelaufen. Und eine der Sachen, die zum Beispiel gut gelaufen ist, ist die, dass diese Mannschaft nur 5-mal unentschieden gespielt hat. Das heißt, sie hat entweder gewonnen oder verloren. Das ist eigentlich immer das Schlauste, was man machen kann, wenn man eher so ein prekärer Bundesligist ist. Denn ich meine, ich brauche die Drei-Punkte-Regel nicht zu erklären, aber wenn du von den 4 Unentschieden 2 Spiele gewinnst und 2 Spiele verlierst, bist du halt 2 Punkte weiter. Und das haben sie letzte Saison gemacht. Sie haben irgendwie überraschende Spiele gewonnen, teilweise auch auf spektakuläre Art und Weise, haben dann aber auch immer wieder einen auf die Nuss bekommen. Unter anderem spät in der Saison ein 1:5 gegen den VfL Wolfsburg oder sowas. Das ist dann auch immer wieder drin gewesen. Also kurzum, Thomas Letsch hat das schon gut gemacht, aber insgesamt hatte ich letzte Saison auch das Gefühl, dass da irgendwie nach diesem Katastrophenstart ein guter Stern über dem Ruhrstadion geleuchtet hat. Mhm.
Und dann wurden es ja am Ende dann 10 Siege, 5 Unentschieden. Das scheint eh so eine magische Grenze zu sein. Alle, die irgendwie es schaffen, zweistellig zu gewinnen in der Saison, die sind relativ sicher raus. Und alle, die nur einstellig gewinnen, da entscheiden sich dann, ob man vielleicht in die Relegation muss oder noch tiefer. Da hat man jetzt noch 10 Siege vor sich, die man holen muss, weil jetzt hat man ja schon 4, 5 Unentschieden der letzten Saison. Wie nimmst du denn die Stimmung im Umfeld wahr beim VfL? Also da hat man ja auch schon ganz, ganz Unterschiedliches gesehen, allein schon bei den Spielen. Und das ist ja auch nur ein Ausschnitt dessen, wie eben über den VfL gesprochen wird. Sind alle so geduldig wie du?
Mit Sicherheit nicht. Bochum ist kein geduldiger Fußballstandort. Das kann man wirklich nicht sagen. Also der VfL hat schon manchmal die klassischen Ingredienzien eines Traditionsvereins, wenn es darum geht, mit welcher Aufregung Sachen diskutiert werden. Der VfL Bochum ist auch ein Traditionsverein in seiner speziellen Nische. Aber wenn ich jetzt mal sozusagen von Spieltag zu Spieltag mal so rauszoomen würde, nie in diesen 5 Jahrzehnten, die ich mir den VfL Bochum angucke, ist die Stimmung so gut gewesen wie jetzt, wie in den letzten 3 Jahren. Also das ist schon echt, es ist wirklich auch spektakulär inzwischen im Ruhrstadion Spiele anzugucken, weil da ein ganzes Stadion, ein wunderbares, enges, klassisches, mitten in der Stadt gelegenes Fußballstadion steil geht, auf eine Weise, die, wie gesagt, früher immer nur momenthaft passierte und inzwischen eigentlich fast jedes Mal. Es gibt im Grunde genommen auch jenseits dieses ganzen, ja, das wird doch wieder nichts da mit der Fünferkette und der ganze Scheiß, die sollen wir ordentlich spielen, gibt's eigentlich einen generellen Goodwill dem Ganzen gegenüber. Das Publikum in Bochum ist eigentlich immer eher nörgelig. Das ist auch so ein bisschen so eine Ruhrgebietsgeschichte, eben mit diesem, das wird doch sowieso wieder nichts. Mhm. Und das ist aber nicht so deutlich, wie das früher der Fall gewesen ist. Natürlich, du hast es auch schon gesagt, das ist jetzt das 3. Jahr Bundesliga und nicht alle verstehen, dass nur dadurch, dass man es ins 3. Jahr geschafft hat, auch zwangsläufig im 4., 5. und 7. Jahr dazugehören muss, weil die wirtschaftlichen Umstände eben anders sind. Jetzt hat der VfL ja die historische Chance, dass es mal 2 Mannschaften gibt, die noch weniger Geld zur Verfügung haben, mit Darmstadt und Heidenheim. Aber das sagt ja auch nichts. Also ich würde eigentlich mein Geld auf Heidenheim wetten, dass sie in der Bundesliga bleiben. Da muss man halt irgendwie noch 1 bis 2 andere Blöde finden, die da eigentlich nicht da reingehören, wie zum Beispiel eben letzte Saison Hertha BSC oder der VfB Stuttgart.
Mhm. Dieses Jahr bewirbt sich der FC Augsburg. Mal sehen, wie es da weitergeht. Da
werden ja, auch der erste FC Köln. Da, ja. Sicherlich auch. Komischerweise habe ich bei Mainz habe ich am wenigsten das Gefühl, aber das ist ja auch das Interessante an Fußballkrisen, dass die ihre Eigendynamiken entwickeln. Eigentlich machst du es so ganz okay und dann Punkt ist hier nicht, Punkt ist da nicht und dann auf einmal frisst sich der Zweifel in alles rein. Aber gut, wir wollten ja nicht über Mainz oder Köln reden, sondern über Bochum.
Naja gut, indirekt sprechen wir damit ja auch über Bochum. Es gibt halt, also erstmal der Spielplan ist wichtig, weil du eben, also als VfL Bochum, und das ist bei anderen Vereinen jetzt noch viel Ärger der Fall. Mainz, Köln, Augsburg, die haben jetzt schon Spiele nach der Länderspielpause, die sie gewinnen müssen, vermeintlich zumindest. Oder vielleicht auch wirklich, weil es dann gegen direkte Konkurrenten geht und wo es heißt, okay, jetzt müssen wir aber gewinnen. Und wenn du gegen solche Teams am Anfang der Saison spielst, da kannst du zwar auch, wenn du das alles verlierst, dann kommst du später in diese Situation rein, aber es kann auch sein, dass du besser startest. Und wie gesagt, die erste Aktion des VfL, DFB-Pokal klammere ich jetzt mal aus, aber die erste Aktion in der Liga war eine Großchance für, ich glaube, Philipp Hofmann, der alleine steht vor Alex Nübel. Und natürlich, was wäre, wenn so wie der VfB aktuell spielt, wahrscheinlich hätten sie das dann auch noch gedreht und so weiter und so fort. Und will jetzt nicht so tun, als ob das die eine Szene gewesen wäre. Aber sie war eben da. Und das erste Tor von Serhou Guirassy, wo wir damals noch nicht wussten, dass der jetzt einfach mit jedem Schuss erstmal treffen würde, das war ein klarer Abwehrfehler. Da hat sich jemand aus der Innenverteidigung rausziehen lassen, tiefer Pass, Serhou Guirassy mit dem ersten Kontakt schießt und platziert ihn gar nicht so gut und kommt aber irgendwie an Riemann vorbei. Also so geht diese Saison los und genau diesen Start kannst du aber auch anders erzählen, wenn Kleinigkeiten anders sind. Aber das ist ja gleichzeitig auch das Wunderbare am Fußball, dass es eben diese Kleinigkeiten sind, dass man da so super drüber nachdenken kann. Es verändert überhaupt nichts an der Tabelle, nichts an der Situation, aber das Gefühl in einem verändert sich ein bisschen, wenn man über solche Dinge nachdenkt. Du hast jetzt aber eine Sache gesagt, da würde ich ganz gerne nochmal kurz zum Schluss drauf eingehen. Und zwar hast du gesprochen über die Stellung des VfL in der Liga in der letzten Saison. Deiner Einschätzung nach eher das schlechteste Team der Liga. Dieses Jahr eben allein finanziell mit Heidenheim und Darmstadt zwei Aufsteiger anderer Couleur. Wenn ich mir die Finanzkennzahlen angucke, und da haben wir ja immer nur die aus der letzten Saison, also 21/22, also vor zwei Jahren, Entschuldigung, die von der DFL veröffentlicht werden, da sieht man schon eine Entwicklung beim VfL. Da war man 2021/22 beim Personalaufwand schon auf Rang 19 im deutschen Profifußball. Das heißt, zwar immer noch viel, viel weniger als viele andere und man bewegt sich da so auch in einem Segment mit so einem ganzen Block an Teams, aber es ist schon deutlich gestiegen. Also allein von in den 4 Jahren, die eben gemeldet werden, ist es von 15 Millionen auf 31 Millionen gestiegen, also mehr als verdoppelt tatsächlich. Robbt sich der VfL dann langsam auch finanziell in so eine Situation rein, wo man sagen kann, jetzt dann mit dem dritten Jahr auch TV-Geld aus der ersten Liga, kann man es vielleicht auch wirtschaftlich schaffen, mal so in diese Phalanx der Top-20-Vereine vorzustoßen? Oder da ist man ja eigentlich schon, vielleicht sogar dann Top-15?
Ja, das ist ja das Ziel. Also Ilja Kenzig wird ja nicht müde fordern, also und das als Geschäftsführer des VfL Bochum oder Finanzgeschäftsführer des VfL Bochum und Vorstands, diese Titel, die in der Bundesliga immer haben, Sprecher der Geschäftsführung, genau, das ist, also er wird ja nicht müde zu sagen, dass der VfL irgendwann und am besten möglichst schnell einen Umsatz von 100 Millionen erreichen müsste, weil man daraus dann eine Mannschaft finanziert, bei der es eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, in der Bundesliga zu bleiben. Das ist ja so, also im Grunde genommen ist der VfL Bochum jetzt 2 Jahre lang gezwungen gewesen, Overachiever zu sein, also eigentlich deutlich besser als an Punkten das rauszubekommen, was du an Geld reingetan hast. Das ist das eine. Und dem zu begegnen, müssen halt die Einnahmen gesteigert werden. Und da passiert ja einiges. Also die Kennzahlen gehen überall hoch, die auch wie in vielen anderen Vereinen, die Mitgliederzahl steigt ständig und so weiter. Stadion ist im Grunde genommen, wie heißt es heute immer klassischerweise, Heimbereich ausverkauft. das ist inzwischen in jedem Spiel so, ist, Karten für VfL-Spiele zu bekommen ist, ist eine heiße Ware geworden und auch das ist etwas, was früher nie der Fall gewesen ist. Also kurzum, in die Richtung muss es gehen, weil also wir können über Thomas Letsch und wir können über alles mögliche Spielweisen diskutieren. Der entscheidende Erfolgsfaktor ist letztendlich das, was du in der Lage bist, für deine Spieler ausgeben zu können.
Mhm. Ja, und ich meine, da kommen ja interessante Zeiten auch auf solche Teams wie den VfL zu. Es ist damit zu rechnen, dass mittelfristig innerhalb von 3 bis 5 Jahren die TV-Einnahmen zurückgehen werden. Das heißt, du musst dann eben die bestehenden Kosten mit sinkenden Einnahmen in diesem Bereich finanzieren. Und das geht halt, da geht halt da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Es gibt halt Vereine, die haben 60% Quote ihrer Einnahmen aus dem TV-Geld. Es gibt welche, die liegen unter 50%. Und all diejenigen haben da natürlich ein weniger großes Problem, wenn sie eben das durch andere Einnahmen auffangen können. Und mein Eindruck ist, gerade weil Ilja Kent sich ja auch in diesem Bereich sehr strategisch denkt und ja auch in der DFL so manche Sachen vorangetrieben hat und ja unter anderem auch dem DFL-Investor vielleicht auch aus diesem Grund, ich weiß es nicht, positiver gegenüberstand als manch andere Vereine. Er war ja ein öffentlicher Fürsprecher dafür. Aber da habe ich das Gefühl, da bringt sich der VfL schon in Stellung, indem er eben versucht, gerade im Bereich Sponsoring eben da langfristige Verträge abzuschließen, mehr Partner noch dazu zu bekommen. Eigentlich witzig, dass man immer Partner sagt. Jetzt habe ich hier so Marketing-Sprech übernommen. Also Leute, die dem VfL Geld zahlen. Partner sind es ja nicht in dem Sinne. Aber ich glaube, da kommt eine entscheidende Phase auf gerade solche Vereine zu, eben dieses Mittelklasse-Segment im deutschen Fußball, dass es eben dann vielleicht sogar als Chance sehen kann, dass alle ein bisschen weniger Geld bekommen und diejenigen, die sich gut aufgestellt haben, auch mit entsprechenden Vertragslaufzeiten bei wichtigen Spielern zum Beispiel, dass man da nicht zu lange Verträge abschließt, damit man nicht so hohe Fixkosten hat in der Zukunft bei sinkenden Einnahmen, eventuell sinkenden Einnahmen. Das könnte interessant werden, bin ich total gespannt drauf. Ist jetzt aber auch ein Thema, da weiß ich, da kriegt man jetzt nicht von jedem Standing Ovation, wenn man damit anfängt.
Na, weil diese Einnahmeseite für den sportlichen Erfolg so unglaublich wichtig ist, ist das halt eigentlich ein ganz zentrales Thema bei allem. Jetzt werden natürlich aufmerksame Zuhörer zu Recht einwenden, es gibt so viele Beispiele von Vereinen, die sehr viel Geld aufgewendet haben für ihr Personal und nichts dabei rausbekommen haben. Ich lebe ja in Berlin und da gibt es einen Fußballclub, der das wirklich exemplarisch durchexerziert hat in den letzten Jahren. Übrigens in der am einen Ende der Stadt so, am anderen Ende der Stadt genau andersrum. Aber letztendlich ist die interessante Frage, ob es dem VfL Bochum wirklich gelingt, einen richtigen Sprung nach vorne zu machen. Also der Traum ist ja sowas wie so in diese Mainz-Freiburg-Welt vorzudringen. Mhm. Also das, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mit dem VfL Bochum irgendwann in dunklen Zeiten zu Zweitligaspielen an den Bruchweg nach Mainz gefahren bin, wo da noch nicht mal die Stahlrohrtribünen aufgebaut worden sind. Weshalb es, glaube ich, bei vielen älteren VfL Bochum-Fans so das Gefühl gibt, ja, Mainz, die sind doch viel kleiner als wir. Oder ähnlich mit dem SC Freiburg. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass solche Vereine weit, beziehungsweise wie Freiburg ganz weit inzwischen enteilt sind, und dahin vorzustoßen wieder, also genau das, was du sagst, irgendwie so 12 und 15 der, oder irgendwie so in dem Bereich der Geldtabelle zu landen, das ist immer noch ein gutes Stück weit weg, und selbst da hast du ja nicht die absolute Sicherheit, dass du dann brav Jahr um Jahr in der Bundesliga spielst, wie wir ja gerade an Mainz sehen, die strugglen, und wie wir auch am 1. FC Köln mit seinem Sparkurs sehen, die strugglen, und Augsburg, die ja eigentlich relativ auch viel mehr Geld zur Verfügung haben, die das auch im Moment nicht richtig auf die Reihe bekommen. Also das ist schon ein ganz schön schwieriges Geschäft.
Absolut. Also diese Dependenz oder Abhängigkeit zwischen eben wirtschaftlicher Erfolg und sportlicher Erfolg, und nichts geht ohne das eine geht nicht ohne das andere. Du wirst keinen dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg haben ohne sportlichen Erfolg, und du kannst keinen sportlichen Erfolg haben dauerhaft ohne wirtschaftlichen Erfolg. Und dann ist das Interessante, das ist quasi so, das ist das, lernst du in den ersten 5 Minuten, in denen du Sportökonomie studierst, lernst du genau diesen Zusammenhang. Und dann scheint es mir aber inzwischen so zu sein, aber da gibt es nach dem, was ich so recherchiert habe, jetzt bisher auch noch nicht keine Forschung zu, aber dass das quasi für ganz viele Vereine gilt, und dann gibt es ein paar Monopolisten oder Oligarchen, also es bildet sich ein Oligopol heraus, letztlich netzwerkökonomisch gesehen. Für manche ist es eine Spirale, also für ein Team wie den FC Bayern auf jeden Fall und Borussia Dortmund auch. Bei Leipzig bin ich mir da nicht so ganz sicher, weil die ökonomisch anders aufgestellt sind. Aber da ist es so, dass die sich gegenseitig hochziehen. Der sportliche Erfolg, der wirtschaftliche Erfolg, beides steigt miteinander. Und das geht aber immer nur für einige wenige Wettbewerbsteilnehmer, weil nur die können durch hohen sportlichen Erfolg ein Mehr an neuen Fans, neuen Merchandise-Erlösen und so weiter erlösen. Oder erwirtschaften, weil es gibt eben einfach nicht das Interesse desjenigen, der sich noch nicht für Fußball interessiert, der sagt, dieses Jahr kaufe ich mir ein Bochum-Trikot, weil die haben so toll gespielt, die sind in der Liga geblieben, in der nächsten Saison kaufe ich mir ein Werder Bremen-Trikot, weil ich mag Ole Werner so, sondern das sind eben dann alles eher Menschen, die sagen, Borussia Dortmund spielen Champions League, die finde ich toll, oder der FC Bayern ist ja irgendwie super, die haben sich jetzt Harry Kane gekauft, da kaufe ich mir jetzt mal jemanden. Deswegen gibt es, für manche ist das quasi eine Spirale, oder kann es sein? Auch nach unten, hat man auch schon gesehen, bei der Bremen mit den Champions-League-Gehältern zum Beispiel, war so ein Problem Anfang der 2000er oder ja, Mitte der 2000er eigentlich eher. Und für manche ist es aber eben eine Spirale nach oben und für Bochum wird das aber nie möglich sein. Da gibt es immer nur so ganz kleine Wackelschritte, glaube ich.
Na gut, jetzt würde ja jeder sagen, aber warum machen sie es nicht wie der erste FC Union Berlin, die sozusagen all diese Dinge in Laserspeed hinter sich gebracht haben.
Mit Investorengeld unter anderem. Also das
mit,
muss man ja
mit Investorengeld, genau, und da ist sicherlich auch vieles glücklich aufgegangen. Aber das, was du beschreibst, ist ja etwas, was mit der ganzen Aufstellung des Fußballs zu tun hat. Denn diese Dynamiken für Bayern, Dortmund und vielleicht auch Leipzig oder andere, die haben ja mit diesen grotesken Verzerrungen zu tun, die durch die Champions League entstehen. Also klar, jetzt kann man maulen, dass die Bayern dreimal so viel Bundesliga-Geld bekommen wie Heidenheim oder Darmstadt. Ich weiß nicht, wer da am Ende der Fernsehtabelle steht, wahrscheinlich Heidenheim. Aber der wirkliche Hebel entsteht natürlich durch die Gelder, die dann aus der Champions League kommen, und die zerstören ja den Wettbewerb auch so massiv. Und das heißt, eigentlich gibt es schon diese Spiralen auch für kleinere Vereine, nur arbeiten die sich halt langsamer nach oben. Und wir haben schon über Mainz gesprochen, wir haben schon über Freiburg gesprochen. Freiburg ist sicherlich das allerbeste Beispiel, weil sie das auch mit einer sensationell soliden Finanzierung über all die Jahre gemacht haben. Und jetzt, seit sie das neue Stadion haben, einfach nochmal einen Riesensprung nach vorne machen konnten, weil sie viel mehr Leute beherbergen können, also fast 50% mehr, und vor allen Dingen riesig mehr Einnahmen in Logen, VIP-Räumen und so weiter was machen können, und sicherlich damit sehr, sehr stabil sich einen Platz in den Top 8 oder Top 9 sichern konnten, obwohl sie jetzt nicht so ein Einzugsgebiet wie der HSV haben oder Schalke oder irgendwie sowas.
Ja, und da kommt aber dann die nächste Schwierigkeit mit dazu, nach allem, was ich so gehört habe, also jetzt mal ausgenommen Champions-League-Vereine wie Bayern, Dortmund und so weiter, aber nach allem, was ich gehört habe, ist niemand so wankelmütig wie Logenbesitzer, also wenn es da dann irgendwann nicht mehr die Highlight-Spiele und den tollen Fußball zu sehen gibt, dann sind die allerersten, die sagen, na, warum soll ich jetzt hier irgendwie meinen Kundenkontakt die Karten vermitteln, wenn ich irgendwie 0-0 gegen Augsburg sehe, also die springen dann zwischen den Saisons sehr häufig ab, aber Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, für Leute, die sich mehr für diese Thematik interessieren, denen sei dein neuestes Buch ans Herz gelegt. Um jeden Preis, heißt es, die wahre Geschichte des modernen Fußballs, ist auch nominiert zum Fußballbuch des Jahres. Da können wir uns leider nicht konkurrieren, Christoph, aber dann muss ich auch keine herbe Niederlage einstecken. Also das Buch, ich werde es verlinken, und ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk mal wieder. Es war sehr interessant.
Sehr gerne, danke.
Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für eure Aufmerksamkeit und natürlich wie immer hier der Hinweis, alles im Rasenfunk ist crowdfinanziert. Wir finanzieren uns nicht über Logenbesucher, sondern über euch da draußen. Unter rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann, und wir freuen uns über Unterstützung jeglicher Art. Sie muss auch nicht aus den USA kommen, aber ich möchte das nicht ausschließen. Herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben, und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.